Detektor FM nimmt sich Zeit. Die Freistunde. Hörspiele, Features, Essays und Gedanken bei Detektor FM.
Detektor FM.
Der Politikwissenschaftler John Bayliss hat mal behauptet, dass in der Menschheitsgeschichte mehr als 14.000 Kriege belegt werden können, die insgesamt 3,5 Milliarden Menschen das Leben kosteten. In Tolstois Krieg und Frieden heißt es, Krieg sei ein Phänomen der Geschichte und deren Gesetzen unterworfen. Generationen von Historikern haben sich mit ihm beschäftigt, seine Entstehung und seine Dynamik zu deuten versucht. Heute reagieren wir bestürzt, zumindest ernüchtert, wenn wir davon hören, dass irgendwo auf der Welt der nächste Konflikt entfesselt wird, wie jetzt zum Beispiel im Nahen Osten. Aber das war längst nicht immer so. Als vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg ausbrach, war Europa nicht entsetzt, sondern berauscht. Der Krieg wurde bejubelt. Was muss passieren, damit ein Krieg ausbricht? Welche Energien werden da frei? Und warum haben so viele große Kriege der Vergangenheit, wurden sie nicht verhindert? Und hätten sie vielleicht verhindert werden können? Alles Fragen, die wir heute Abend bei QHistory beantworten wollen. Und wir beginnen in wenigen Minuten dort, wo wir heute wieder gefährlich nahe an einem Krieg waren und vielleicht noch sind. Auf der Krim. Mein Name ist Lukas Kreling und ihr hört QHistory.
QHistory. Geschichte bei Radio Q.
Ihr hört QHistory heute zum Thema Kriegsausbrüche. Heute vergeht kein Tag ohne neue Meldungen von der Krim, wo es zurzeit Auseinandersetzungen zwischen Russland, der Ukraine und dem Westen gibt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Krim zum Schauplatz eines Konflikts wird, an dem Russland und die Westmächte in irgendeiner Form beteiligt sind. Wie es vor 160 Jahren zum sogenannten Krimkrieg kam, darum geht es im Beitrag von QHistory-Redakteurin Uta Schleiermacher.
Im Krimkrieg standen sich Mitte des 19. Jahrhunderts Russland, das Osmanische Reich und die sogenannten Westmächte England und Frankreich vor Sewastopol gegenüber.
Der eigentliche Anlass für den Krimkrieg liegt allerdings mehrere Monate vor dem Kriegsausbruch 1853 und führt uns an einen ganz anderen Ort, nach Jerusalem. Es war ein Streit entbrannt zwischen den römisch-katholischen und den christlich-orthodoxen Pilgern in Jerusalem, und zwar um den Zugang zu heiligen Städten. Die Pilger strömten in großer Zahl nach Palästina, wodurch es dort zu Rivalitäten kam. Napoleon III. Von Frankreich setzte sich für die Belange der Katholiken ein und buskierte damit den russischen Zaren Nikolaus I.
Hinter den Streitigkeiten der Pilger steckte aber noch etwas anderes. Die Großmächte, Frankreich, England auf der einen Seite und Russland, befürchteten, dass Veränderungen im östlichen Mittelmeerraum auch woanders zu neuen Machtverhältnissen führen könnten und mischten sich in den Streit ein. Winfried Baumgart, Professor Emeritus für neueste Geschichte an der Uni Mainz, erklärt, wie es zum Krimkrieg kam.
Als Nikolaus in dem Streit die Donaufürstentümer, das heutige Rumänien, mit Truppen besetzte, um den Sultan zum Einlenken, den türkischen Sultan zum Einlenken für die russischen Forderungen zu zwingen, war der Moment gegeben, dass die Westmächte auch ihrerseits militärisch aufrüsteten.
Der Verdacht war, dass Zar Nikolaus I. mit Macht nach Konstantinopel greifen könnte. England sah damit seine Verbindung nach Indien gefährdet.
Es kam zu diplomatischen Verhandlungen, die allerdings nur die Pilgerfrage klärten. Damit blieb der eigentliche Grund für den Konflikt, das Machtgefüge im östlichen Mittelmeerraum, bestehen. Das Osmanische Reich fühlte sich übergangen und lehnte den Kompromiss ab. Nachdem Zar Nikolaus I. die Donaufürstentümer Moldau und Walachei besetzt hatte, sandten England und Frankreich Truppen zur Unterstützung an den Bosporus. Die Türken fühlten sich dadurch ermutigt und erklärten Russland überraschend den Krieg. Als Russland die Flotte der Osmanen in Sinope versenkte, kippte damit die öffentliche Meinung, besonders in England.
Der Moment, wo das Ganze umkippte, dass es Richtung Kriegsausbruch aussah, war Ende November 1853. Da schickten die Türken Schiffe mit Waffen und Munition an die Kaukasusfront. In dieser Jahreszeit mussten diese Kriegsschiffe in der Bucht oder im Hafen von Sinope an der südlichen Schwarzmeerküste Zuflucht suchen. Und das benutzte die russische Flotte in Sewastopol auf der Krim, um diese türkischen Schiffe in ihrem eigenen Hafen anzugreifen. Diese verlorene türkische Schlacht von Sinope war der Grund, dass jetzt sogar in England, vor allen Dingen die Presse, ein militärisches Eingreifen Englands forderte.
Das Massaker von Sinope sollte nicht ungesühnt bleiben. Russland sollte in seine Schranken gewiesen werden. Die Presse in England, allen voran die Times, trug ihren Teil zur Kriegsstimmung bei.
Österreich lag mitten im Konfliktgebiet und war daher als einziges an einer Deeskalation interessiert. Ende März 1854 erklärten die Westmächte dann Russland den Krieg. Sie schickten Truppen auf den Balkan.
Wie ging es weiter? Was eigentlich nur als kurzer Feldzug geplant gewesen war, hatte sich 1856 zu einem einjährigen Stellungskrieg auf der Krim und Gefechten an anderen Kriegsschauplätzen entwickelt. Preußen, Schweden, ja sogar die USA erwägten, in den Krieg einzutreten. Doch Russland lenkte ein und akzeptierte die Forderungen der Westmächte. Hätte Russland nicht erkannt, wie viel es zu verlieren hatte, hätte laut Baumgart hier eine neue Eskalation gedroht.
Schweden war drauf und dran, in den Krieg einzutreten. Es wäre 1856 zu einem europäischen Krieg gekommen und man kann sogar sagen zu einem Weltkrieg, weil es deutlich nachzuweisen ist, dass die USA in den Krieg eingetreten wären und nicht auf Seiten Englands, wie man zunächst mal erwarten sollte, sondern genau umgekehrt auf Seiten Russlands, um als Friedensdividende Kanada einzusacken, das ja damals England gehört.
Radio Q-Redakteurin Uta Schleiermacher zum Ausbruch des Krimkrieges. Ich darf jetzt meinen heutigen Studiogast begrüßen, mit dem wir heute bei Q-History über verschiedene Kriegsausbrüche sprechen werden. Professor Dr. Thomas Großbölting vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte und Zeitgeschichte am Historischen Seminar der Uni Münster. Guten Abend, Herr Großbölting.
Guten Abend.
Thema Krimkrieg. Ist die Weltgemeinschaft, wir haben gerade den Beitrag gehört zusammen, schon Mitte des 19. Jahrhunderts an einem großen Krieg, es wurde sogar gesagt, Weltkrieg vorbeigeschrappt?
Naja, das Phänomen Weltkrieg ist, wenn man es rein formal betrachtet, kein neues, auch im 19. Jahrhundert nicht. Also meine althistorischen Kollegen würden beispielsweise bestimmte Feldzüge und Kriege schon der Antike als Weltkriege bezeichnen. Ich glaube, dass Winfried Baumgart den wichtigsten Punkt gemacht hat, um zu erklären, warum in dem Moment 1852, 1856 der Konflikt nicht weiter eskaliert, sondern Russland tatsächlich klein beigibt in machtpolitischer Konstellation. Der Zar sieht sehr deutlich, dass die vielen Rückstände, die vielen Modernisierungsrückstände, die Russland aufzuweisen hat, es eigentlich nicht erlauben, einen wirklich großen und längeren Krieg zu führen. Dieser erste moderne Krieg, der erste Stellungskrieg, hat sich in dem Moment verbraucht und in dem Moment ist dann auch die Welt tatsächlich an einem größeren Konflikt vorbeigeschrappt, wie Sie es formuliert haben.
Das heißt, der Krieg ist deswegen der Konflikt ist deswegen nicht größer geworden, also zum Weltkrieg gewachsen, weil Russland gesehen hat, wir haben nicht das entsprechende militärische Potenzial und das industrielle Potenzial, um diesen Krieg durchzustehen.
Damit, das ist ein wichtiger Punkt, in dem sich der Krimkrieg der 1850er Jahre deutlich unterscheidet vom Ersten Weltkrieg, der 1914, 1918 dann stattfindet, weil man eben nicht auf dem Höhepunkt der Industrialisierung sich befindet, sondern bestimmte Modernisierungsschübe noch vor sich hat. Also der Krimkrieg bedeutet auf der einen Seite, dass man noch weniger Ressourcen entsprechend einsetzen kann. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass, anders als beim Ersten Weltkrieg, Russland im Moment, also der Zar in diesem Moment, sehr viel deutlicher sehen kann, dass er keine ausufernden Kriegsziele formulieren darf, sondern sich mit dem begnügen muss, was in dem Moment auch tatsächlich funktioniert.
Jetzt ist in diesem Jahr der bewaffnete Konflikt zurückgekehrt auf die Krim.
Ja.
Es wird wieder geschossen auf der Krim und es hat sich vielleicht ein bisschen angedeutet im Beitrag selbst. Die Entwicklung dieses Konflikts auch heute in diesem Jahr, zeigt er Ihrer Meinung nach gewisse Parallelen zur Entstehung des Krimkrieges seinerzeit vor 160 Jahren? Oder ist das eine komplett andere
Eher
Geschichte?
Nein. Also ich glaube, der Krimkrieg heute, die Auseinandersetzung um die Krim heute ist doch eher eine Form des neuen Krieges, die wir beobachten können. Also der Krimkrieg 1852 bis 1856 ist ein zwischenstaatlicher Krieg, während der Krimkrieg heute ja vor allen Dingen aus einer innergesellschaftlichen Umwälzung hervorgegangen ist und den entsprechenden Reaktionen darauf in den verschiedenen Bevölkerungsteilen, in den verschiedenen Regionalteilen der Krim selber. Also wir haben ja keinen zwischenstaatlichen Konflikt in dem Sinne, sondern dass durch die Besetzung der Krim durch Russland wird sich das irgendwann mal andeuten, aber dieser Krieg ist sozusagen noch nicht ausgebrochen in dem Sinne, sondern die Ursachen sind doch völlig unterschiedlich.
Wir sprechen heute Abend bei Q-History über Kriegsausbrüche, haben gerade über den Krimkrieg gesprochen, mein Studiogast, Professor Dr. Thomas Großbölting und ich. Hier geht es gleich weiter mit dem Deutsch-Französischen Krieg. Vorher hören wir Edwin Starr mit War.
Q-History, Geschichte bei Radio Q.
War, what is it good for? Ja, darüber sprechen wir heute Abend auch ein bisschen hier bei Q-History. Hier geht es um Kriegsausbrüche. Ein Krieg, der in Deutschland lange Zeit den Status eines nationalen Mythos hatte, war der Deutsch-Französische Krieg. Nach diesem Krieg war auf der Landkarte Europas ein neuer, großer, beunruhigender Fleck erschienen, nämlich das Deutsche Reich, gegründet auf dem Rücken des besiegten Frankreichs. Die deutsche Einigung, im Krieg geschmiedet quasi. Und der Schmied war ein gerissener Realpolitiker namens Bismarck, der aus einem Stück Papier einen Einigungskrieg machte. Q-History-Redakteur Moritz Linhoff zur Entstehung des Deutsch-Französischen Krieges.
Der Grund für den Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges im Juli 1870 war eigentlich ein Stück Papier, das Ministerpräsident Otto von Bismarck kurz zuvor von einem seiner Mitarbeiter am Hofe des preußischen Königs Wilhelm I. aus Bad Ems empfangen hatte. Die Emser Depesche. Das Schriftstück bedarf einer Erklärung, wenn man bedenkt, dass es einen Krieg ausgelöst hat. Hören wir mal, was die beiden Kriegsparteien dazu zu sagen haben.
Ist das euer Ernst?
Oh boah, klingt ja wunderbar. Jetzt muss ich mit diesem deutschen Michel meine Niederlage rezipieren.
Kommt schon, reißt euch zusammen. Es geht schließlich nur um den Kriegsausbruch. Stellt euch vor und sagt ein paar Dinge über euch.
Nun gut, mein Name ist Frankreich und unter meinem großen Kaiser Napoleon III. Bin ich endlich wieder zu einer Großmacht im Westen Europas aufgestiegen. Seit dem Wiener Kongress musste ich in der Schmach der Niederlage im Schatten der Heiligen Allianz und England vor mich hinmodern. Aber nach dem Krimkrieg war Schluss damit. Ich habe mich gegen das mächtige Zarenreich Russland behauptet und deutlich an Einfluss und Macht gewonnen. Von da an war ich tonangebend und besaß fast eine Hegemonialstellung in West- und Mitteleuropa.
Ha, seid gegrüßt, werte Herren, und lasst euch nicht täuschen. Ihr wollt etwas über Macht erfahren, über Eisen und Blut? Mein Name ist Preußen. Ich habe meinen ärgsten Rivalen Österreich besiegt, mit dem ich seit 50 Jahren um die Führung des Deutschen Bundes rivalisierte. Dadurch konnte ich den Norddeutschen Bund gründen, an dessen Spitze ich mich gestellt habe und endlich die Frage nach einem deutschen Nationalstaat angehen.
Okay, das ist also der Status quo. Und wieso kommt es zum Krieg?
Zwar hatte ich noch keinen Zugriff auf die süddeutschen Staaten wie Bayern, Württemberg und Hessen, aber dafür hatte ich einen guten Plan.
Was für einen Plan? Wovon sprichst du? Komm schon.
Nein, nein, meine liebe Grande Nation.
Hey, das ist nicht...
Hola, compadres. Wir haben hier in Spanien gerade einen Königsthron vakant. Hey, Preußen, hat dein Hohenzollernprinz nicht Lust auf ein bisschen Sole e Mare?
Wie bitte?
Ich weiß nicht.
Niemals! Unser großer Kaiser Napoleon III. Verlangt von eurem König Wilhelm I. für jetzt und alle Zeit eine Entsagung des Anspruches auf den spanischen Thron. Sollen wir etwa von beiden Seiten vom Hohenzollern-Adelsgeschlecht eingekesselt werden?
Ja, der Gesandte ist schon beim König angekommen. Nun, er weiß, wie man sich zu benehmen hat, der König. Lehnt er doch das spanische Angebot ab.
Merde.
Aber für alle Zeit? Ist das euer Ernst? Das kann er nicht machen und weist eure Forderung höflich zurück. Aber ich habe ja noch meinen Ministerpräsidenten. Als ein Mitarbeiter Otto von Bismarcks diesem die Ereignisse in der sogenannten Emser Depesche telegrafiert, erkennt der Fuchs die Möglichkeit. Er formuliert die eigentliche Emser Depesche um und kürzt sie, sodass sie den französischen Kaiser und die Diplomatie Frankreichs beleidigt.
Schweinerei!
Und dann veröffentlicht er sie.
Wie bitte? Der Kaiser ist entrüstet und kann gar nicht anders. Das gibt Krieg. Heute ist der 19. Juli 1870 und mein lieber Norddeutscher Bund, wir befinden uns jetzt im Krieg.
Willst du mich etwa angreifen?
Ob ich? Ich werde dich zerschmettern.
Ha, du hast angefangen. Damit tritt mein Schutz- und Trutzbündnis mit den süddeutschen Staaten in Kraft.
Was? Ihr habt euch heimlich verbündet?
Ja, freilich.
Tja, diesen Krieg verlierst du und ein halbes Jahr später gründen wir in deinem Spiegelsaal von Versailles den ersten deutschen Nationalstaat mit dem preußischen König als Kaiser Wilhelm I.
Oh, sacre bleu! Das wird ein Nachspiel haben.
Betrachtet man das Ganze etwas nüchterner, war Bismarcks taktische Kalkulation und die Emser Depesche 1870 sicherlich nicht der einzige Kriegsgrund. Dennoch ist die Anekdote um die Emser Depesche eine Art Nationalepos, vor allem wenn man die Folgen bedenkt. Damit war nämlich der erste deutsche Nationalstaat entstanden.
Ein Beitrag von Q-History-Redakteur Moritz Linhoff zur Entstehung des Deutsch-Französischen Krieges. Er klang jetzt ein bisschen so wie die Auseinandersetzung, die ich schon am Risikospielbrett miterlebt habe, Professor Großbölting. Da trafen aber dennoch, muss man ja schon sagen, irgendwie zwei Temperamente aufeinander im Jahr 1870. Wir beschäftigen uns ja heute mit der Frage, wie Kriege ausgelöst werden und daran anknüpfend, wie sie hätten verhindert werden können. War im Falle des Deutsch-Französischen Krieges überhaupt jemand daran interessiert, dass es nicht zu einem Krieg kommt?
Nein. Also sowohl von der deutschen Seite wie auch von der französischen Seite hat man ziemlich aktiv auf diesen Krieg hingearbeitet. Es war ein wunderschönes Schauspiel, ein wunderschöner Dialog oder Trialog, den die Sprecher des Beitrags da gemacht haben. Auf der anderen Seite würde ich so ein bisschen davor warnen, das allzu sehr zu personalisieren und zu vermenschlichen und zu emotionalisieren. Natürlich sind Kriege oftmals auch Prestigekriege, die geführt werden, um Ehre wiederherzustellen, um bestimmte Dinge zu sühnen und so weiter und so fort. Dahinter stehen aber, und das haben Sie in dem Beitrag ja auch angedeutet, natürlich einzelne Ereignisse, wie die Emser Depesche, die dann veröffentlicht wird und damit einen Kriegsgrund liefert, aber doch auch viele, viele strukturelle Entwicklungen, die sich dann zusammenballen zu einer ja, Situation, in der ein Krieg dann unvermeidlich wird. Das sich formierende Deutsche Reich hätte auch einen anderen Anlass gefunden, diesen Krieg zu führen, wenn es die Emser Depesche eben nicht gegeben hätte. Dafür hätte so ein Fuchs, so haben Sie ihn bezeichnet in dem Beitrag, wie Bismarck schon gesorgt. Also es stehen eben nicht nur die Emotionen bestimmter Staatenlenker und Monarchen dahinter, sondern auch strukturelle Entwicklungen, die dann irgendwann dazu führen, dass es zu einem solchen militärischen Konflikt kommt.
Ja, was mich da muss ich natürlich noch einhaken. Und wenn ich an mein Geschichtsbuch aus der Oberstufe zurückdenke, dann wurde das immer an so Geschichten, wo einzelne Personen agierten, festgemacht, wie diese Kriege entstehen. Das war ja so ein Paradebeispiel, weil die Story halt gut ist. Die strukturellen Bedingungen traten da so ein bisschen in den Hintergrund. Machen sich da vielleicht auch Historiker, beziehungsweise dann die Historiker, die das Ganze dann weitergeben, der breiten Bevölkerung, sich einer gewissen Personalisierung, Emotionalisierung schuldig?
Schuldig würde ich jetzt nicht sagen. Das ist einfach ein gewisser Hang, den wir alle haben, Geschichten zu erzählen. Und Geschichten werden einfacher, wenn wir Akteure klar benennen können, Handlungen auf Ursachen zurückführen. Und wenn ich das sozusagen Ihnen zuschreiben kann, Ihrem Nachbarn zuschreiben kann, dann kann ich diese Geschichte straight erzählen und auch vermitteln entsprechend. Geschichte erzählen bedeutet immer, dass ich Komplexität, also Kompliziertheit zurücknehme und dass ich eher stark vereinfache. Und das kann ich im Fall beispielsweise von modernen Staatenauseinandersetzungen, von Kriegen eben auch tun. Und das ist nicht nur ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, sondern auch heute, wenn wir über den Irakkrieg beispielsweise sprechen, dann stellen wir George Bush auf der einen Seite eben gegen Saddam Hussein auf der anderen Seite. Und wir tun so, als würde dieser Krieg vor allen Dingen aus der Intention und auf den Schultern dieser beiden Männer ausgetragen. Dass da im Hintergrund ganz viele andere strukturelle Dinge passieren, das blenden wir in dem Moment aus, um ja die Komplexität der Situation nicht im Ganzen aufblättern zu müssen.
Ja, können Sie jetzt im Falle des Deutsch-Französischen Krieges vielleicht solche strukturellen Bedingungen benennen, die letztlich zu diesem Krieg geführt haben? Was lief da im Hintergrund eigentlich, was zu diesem Konflikt geführt hat?
Es gibt sozusagen, wenn man zunächst mal auf die deutsche Seite schaut, ein ganz großes Interesse daran, eine solche Reichseinigung herbeizuführen. Und aus dem Kalkül der Zeit, also aus dem Kalkül Otto von Bismarcks beispielsweise, ist die Idee, dass eine Reichseinigung vor allen Dingen aus dem Krieg entstehen kann, durchaus präsent. Also das Bündnissystem, was dann in dem Moment zutrifft, wenn Norddeutschland angegriffen wird, sodass die süddeutschen Fürstentümer sich dementsprechend anschließen müssen, das kann ich nur dadurch auslösen, dass eben tatsächlich ein Krieg provoziert wird. Das Feindbild Frankreich existiert schon lange. Und ein solcher Konflikt, wie er dann durch die Emser Depesche ausgelöst wurde, war dann ein ganz willkommener Anlass, da tatsächlich zuzuschnappen und diesen Krieg vom Zaun brechen zu lassen. Das ist im Prinzip der wirklich raffinierte Kniff, auf den sich Bismarck dann einlässt.
Ja. Was bedeutete die sich anbahnende deutsche Nationalstaatsgründung, die dann 1871 auch erfolgt ist, für Europa und besonders für Frankreich dann im Speziellen?
Was sich 1870, 71 und auch in späteren Kriegen dann immer wieder zeigt, ist die Begründung der deutsch-französischen Erbfeindschaft. Also das sind die großen Konkurrenten, die dann bis eigentlich 1945, also bis zur europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg, diesen Kontinent immer wieder in Unruhe versetzen. Das gilt sowohl für den Ersten Weltkrieg wie auch für den Zweiten Weltkrieg. Und erst nach 1945, beziehungsweise in den 50er und 60er Jahren im Gefolge der europäischen Einigung, wird sozusagen diese ja über Jahrzehnte, über fast ein Jahrhundert währende Feindschaft tatsächlich überwunden.
Also dass der Deutsch-Französische Krieg mitunter einer der negativen Höhepunkte eines lange sehr spannungsreichen Verhältnisses.
Absolut.
Warum haben sich die übrigen großen europäischen Mächte dieser Zeit aus diesem Krieg eigentlich herausgehalten? Es ist ja fast, man muss sich ja wundern, dass tatsächlich nur zwei Kriegsparteien da involviert waren in diesem Krieg und sich sonst keiner daran beteiligt hat. Woran könnte das gelegen haben?
Naja, aus dem Bündnissystem heraus der damaligen Zeit war niemand dazu verpflichtet, jetzt entsprechend einzugreifen. Der Aggressor war in diesem Fall durch diesen geschickten Zug Bismarcks Frankreich und eben nicht Deutschland, sodass also Beistandsverpflichtungen gegenüber Frankreich nicht griffen. Also Frankreichs Verbündete hatten keinen Anlass, jetzt in diesen Krieg entsprechend einzugreifen. Stattdessen waren es die Deutschen, also die Verbündeten des Norddeutschen Bundes, also die süddeutschen Staaten, die jetzt verpflichtet waren, über die internationale Konstellation ihrem norddeutschen Verbündeten entsprechend zu Hilfe zu eilen. Ein Punkt, den die Franzosen in ihrem Kalkül nicht einbezogen hatten entsprechend.
War vielleicht schon zu diesem frühen Zeitpunkt 1870 den Politikern bewusst, den hohen Politikern dieser Zeit, dass wenn sie da jetzt intervenieren und den ganzen Konflikt ein bisschen aufblähen, dass sich das ganz fürchterlich entladen könnte in einem großen europäischen Krieg? Oder war diese Idee, diese Gefahr noch nicht gegeben zu diesem Zeitpunkt?
Ich glaube, dass erstens diese Gefahr noch nicht gegeben war und dass zweitens auch dieses Problembewusstsein noch nicht verankert war in den Köpfen derjenigen, die dort diese Entscheidungen zu treffen hatten. Mhm. Also Kriege, die zwischen 1815 und 1914 geführt werden, werden oftmals noch entschärft bzw. lokalisiert, begrenzt, indem man den Kongress tanzen lässt, indem man so bestimmte diplomatische Kanäle anzapft, indem man miteinander spricht, die Interessen absteckt. Das bedeutet überhaupt nicht, dass man friedlich-schiedlich zu Konfliktlösungen kommt, aber es gelingt in der Regel, dass die Großmächte ihre Interessen so verteilen können, dass es nicht zu einem ausufernden Krieg kommen muss.
Tja, der kam dann leider trotzdem 44 Jahre, um genau zu sein, mit dem Ersten Weltkrieg, über den wir dann als nächstes sprechen werden. Mein Studiogast heute ist Professor Dr. Thomas Großbölting von der Uni Münster. Wir sprechen über Kriegsausbrüche heute bei Q-History.
Q-History, Geschichte bei Radio Q.
Ihr hört Q-History zum Thema Kriegsausbrüche. Wir feiern dieses Jahr ein eher tragisches Jubiläum. 100 Jahre sind seit Ausbruch des Ersten Weltkriegs vergangen. Am 4. August ist der Jahrestag. Bevor ich mit unserem Studiogast, Herrn Großbölting, darüber spreche, hören wir einen Beitrag von Q-History-Redakteur Adrien Leduc über die Fakten und über verschiedene Theorien darüber, wie und warum es zum Ersten Weltkrieg kam. Adrien erklärt uns, wie dieser Krieg begonnen hat, der in seinem Herkunftsland Frankreich Grande Guerre, der Große Krieg, genannt wird.
Um die Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu verstehen, muss man in der europäischen Geschichte weit zurückgehen. Der erste wichtige Punkt zur Erklärung des Kriegsausbruchs ist der in ganz Europa verbreitete Nationalismus. Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts haben die europäischen Gesellschaften nationalistische Tendenzen entwickelt. Der Antagonismus zwischen den Ländern ist also sehr stark und ein Krieg wird am Anfang des 20. Jahrhunderts immer wahrscheinlicher. Ein großer Konfliktgegenstand sind unter anderem die Kolonien. Frankreich und Großbritannien dominieren große Teile der Welt und die anderen Nationen, wie Deutschland, wollen ihren Einfluss ausdehnen. Die Folgen des Nationalismus und Imperialismus sind viele Anspannungen und Krisen, wie die beiden Marokko-Krisen der Jahre 1905 und 1911 zwischen Deutschland und Frankreich.
Wichtig für das Verständnis der globalen Zusammenhänge am Anfang des 20. Jahrhunderts ist auch das europäische Bündnissystem. Das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Italien sind seit 1882 in einer gemeinsamen Allianz zusammengeschlossen, dem sogenannten Dreibund. Aufgebaut wurde er von Bismarck, der mit dieser Strategie Frankreich isolieren wollte. Sein Ziel war es, eine französische Revanche für die Kriegsniederlage von 1871 zu vermeiden. 1892 formierten sich Frankreich und Russland in einem Bündnis gegen den Dreibund. 1907 schließt sich auch Großbritannien an. Die diplomatische Strategie von Bismarck ist damit gescheitert. Europa ist in zwei Lager aufgespalten. Ein Kriegsausbruch rückt immer näher. Aber wie und warum fangen Kriege an? Dazu meint der Berliner Politologe Professor Herfried Münkler.
Na, so ziemlich aus dem hohlen Bauch heraus formuliert, würde ich sagen, zu Kriegsausbrüchen gehört in der Regel so etwas wie Misstrauen der anschließend Kriegsbeteiligten gegeneinander. Also es gibt sicherlich auch Kriegsausbrüche, bei denen man einen identifizieren kann als derjenige, der diesen Krieg gewollt hat. Aber es gehört auch noch einer dazu, der sich verteidigt zum Kriegsausbruch. Denn wie der General von Clausewitz gesagt hat, der Krieg entsteht nicht mit dem Angriff, weil der Angriff das bloße Besitzen zum Zwecke hat, sondern mit der Verteidigung, weil das Verteidigen das Kämpfen zum Zwecke hat.
Es gibt also tief verwurzelte historische Gründe für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Darüber hinaus gibt es aber auch einen ganz konkreten Anlass. Am 28. Juni 1914 wurden Franz Ferdinand, der Thronfolger des Königshauses Österreich-Ungarn, und seine Frau in Sarajevo umgebracht. Das Attentat hätte in einem anderen politischen Kontext vielleicht keine gravierenden Folgen gehabt. Aber durch die angespannte Lage in Europa führte es direkt in einen Weltkrieg. Am 23. Juli sendete Wien ein Ultimatum an Serbien. Die Bedingungen waren zwar inakzeptabel, trotzdem akzeptierte Serbien unter dem Druck der Triple Entente aus Frankreich, Großbritannien und Russland fast alle Forderungen. Nur auf eine Bedingung wollte Serbien nicht eingehen, was aus dem Sicht Wiens nicht hinnehmbar ist. So erklärt Österreich am 28. Juli Serbien den Krieg. Es folgt eine Kettenreaktion.
Russland beginnt mit der Mobilmachung seiner Truppen. Das Deutsche Reich fühlt sich bedroht und stellt Russland ein Ultimatum. Russland geht darauf nicht ein und am 1. August erklärt Deutschland Russland den Krieg. Wegen des Bündnisses zwischen Russland und Frankreich fängt auch westlich des Rheins die militärische Mobilmachung an. Am 3. August entscheidet sich Deutschland, auch Frankreich den Krieg zu erklären. Und noch am selben Abend beginnt die deutsche Invasion Belgiens. Diese Nichtanerkennung des Rechts neutraler Staaten veranlasst nun auch Großbritannien dazu, Deutschland den Krieg zu erklären. Es ist also ein komplexes Spiel der Bündnisse, das Europa in den ersten modernen Krieg geführt hat. Hätte man die Eskalation des Konfliktes verhindern können? Professor Helfried Münkler sagt über die Notwendigkeit und Unvermeidbarkeit des Krieges.
Das ist etwas, wovon ich glaube, dass es bei der Betrachtung des Kriegsausbruchs 1914 und auch bei der Beschreibung des Kriegsverlaufs von großer Bedeutung ist, die Rolle des Zufalls. Also wie sozusagen Zufälle und politische Beurteilungen, vielleicht Ängste auch von Politikern, man könnte sagen vielleicht psychische Deformationen, Einkreisungsobsessionen, Niedergangsängste, dazu führen, dass diese Zufälle in einer bestimmten Weise interpretiert werden und man dann darauf reagiert, dass man auf Krieg setzt.
Wissenschaftlich ist es schwer zu prüfen, ob ein Krieg hätte verhindert werden können. Unter Umständen hatten die Länder keine Vorstellung davon, wie groß und wie blutig dieser Konflikt werden würde. Die enorme Dimension des Krieges wurde erst durch das komplexe Bündnisnetzwerk geschaffen. War diese Gefahr nicht vorhersehbar oder wollten die europäischen Länder vielleicht einen Krieg, aber nicht diesen, der zu dem grausamsten Krieg des 20. Jahrhunderts werden sollte?
Co-History-Redakteur Adrien Leduc war das mit einem Beitrag über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der gilt ja eigentlich als der Kriegsausbruch der Kriegsausbrüche, als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und da wurde von Historikern besonders heiß diskutiert, wer jetzt eigentlich die Schuld trägt an diesem Krieg. Der Hamburger Historiker Fritz Fischer ist da so ein Name, den man nennen müsste, stieß im Jahr 1959 eine Debatte über die deutsche Kriegsschuld an, die bis in die 1980er Jahre hinein geführt wurde. Seine These, und ich zitiere, da Deutschland den österreichisch-serbischen Krieg gewollt, gewünscht und gedeckt hat und im Vertrauen auf die deutsche militärische Überlegenheit es im Jahre 1914 bewusst auf einen Konflikt mit Russland und Frankreich ankommen ließ, trägt die deutsche Reichsführung einen erheblichen Teil der historischen Verantwortung für den Ausbruch eines allgemeinen Krieges. Dagegen protestierten dann auch viele Historiker. Das Ganze ist heute als Fischer-Kontroverse bekannt. Jetzt zu meinem Studiogast, Herrn Großpölting. Wie wird denn heute die Rolle Deutschlands bei der Entstehung des Ersten Weltkriegs gesehen?
Wie sie heute gesehen wird, unterscheidet sich so ein bisschen von dem, wie ich sie sehen würde. Also ganz populär ist ja im Moment das Buch von Christopher Clark. Und man fragt sich gelegentlich, ob das Buch nur wegen seines Titels so populär ist, Die Schlafwandler, oder ob das Buch tatsächlich wegen seines Inhalts populär ist. Dieses Buch ist in Deutschland zu einem Megaseller geworden, weil dieser Titel, Die Schlafwandler, eben schon impliziert, dass es tatsächlich keinen wirklich benennbaren Schuldigen gibt, sondern alle schlafwandelnd in diesen Krieg hineingeschlittert sind. Mhm. Und das lesen wir Deutschen gerne. Also davon verkaufen sich 700.000 Exemplare in deutschen Buchläden, weil es eben tatsächlich eine gewisse entschuldende Tendenz hat. Mhm. Wenn man sich das Buch von Christopher Clark aber beispielsweise mal etwas genauer ansieht und sieht, wie Clark die jeweiligen Akteure dort beschreibt, dann sieht man keine Schlafwandler, die dort agieren, sondern ganz im Gegenteil Politiker, die sehr scharf kalkulieren, ihren Vorteil einrechnen, aber nicht in der Lage sind, die Perspektive des jeweils anderen einmal anzunehmen oder einzunehmen, um so abschätzen zu können, welches Konfliktpotenzial durch eigene Handlungen eigentlich da sind.
Ja. Wir haben im Beitrag ja auch gehört, dass vielleicht auch das Bündnissystem und auch entsprechende Ängste und man könnte fast sagen Neurosen der Oberbefehlshaber bzw. der hohen politischen Figuren dazu geführt haben, dass das Potenzial dieses Konflikts, also zu was er werden könnte, unterschätzt wurde. Sehen Sie das auch so?
Es sind nicht Neurosen und Ängste, und da würde ich auch mit Herfried Münkler nicht mitgehen, sondern es ist tatsächlich ein scharfes Kalkül, was dort vorherrscht. Und wenn man eben nicht Neurosen und Ängste zugrunde legt, sondern das Kalkulieren der jeweiligen Akteure, dann erscheint auch nochmal das Verhalten der deutschen Reichsleitung in einem viel schärferen, in einem viel dunkleren Licht, als es beispielsweise in den Büchern von Münkler oder Clark der Fall ist.
Sie sind also eher auf Seite von Fritz Fischer und sagen, man muss schon davon ausgehen, dass die deutsche Reichsregierung bewusst auf diese Eskalation gesetzt hat.
Ich bin kein Anhänger der Fischer-Meinung in Gänze. Aber ich sehe schon eine Tendenz, dass wir Fischer allzu sehr verabschieden heute und dass wir in verschiedenen Büchern, sei es Herfried Münkler, sei es Christopher Clark, zu sehr darauf ausgehen, die Reichsleitung, den Kaiser entsprechend in ihrer Verantwortung zu entschulden.
Kann die Reaktion, die Fritz Fischer damals geerntet hat mit seinen Thesen, kann das auch darauf zurückgeführt werden, dass gerade die deutschen Wissenschaftler, nachdem klar war, dass der Zweite Weltkrieg definitiv von Deutschland ausgelöst war, einfach nicht auch noch die Schuld anerkennen wollten für Deutschland, für den Ersten Weltkrieg durch Deutschland?
Das, was in der Fischer-Kontroverse passiert Anfang der 60er Jahre, ist tatsächlich ein Zeitgeistphänomen. Also hier passiert einiges, wo Deutschland sich wieder rehabilitiert sehen kann. Die Bundeswehr ist neu gegründet 1956, Deutschland ist in bestimmte internationale Kontexte aufgenommen und so weiter und so fort. Und da will man eigentlich diese Diskussion um die deutsche Kriegsschuld, gegen die man ja auch von Historikerseite aus jetzt jahrzehntelang, also seit 1914 eigentlich konsequent gerungen hatte, die will man jetzt nicht auf dem Tisch haben. Und das Erstaunliche ist letztlich, dass diese Fischer-Kontroverse eigentlich gar nicht mehr ein Fachgespräch bleibt, sondern man redet im Bundestag darüber. Die Bundesregierung entscheidet sich dazu, Fritz Fischer bestimmte Vortragsmittel für Reisen in die USA zu streichen und so weiter und so fort. Das wird also wirklich ein Politikum, wo nicht nur Zeithistoriker, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen im engeren Sinne beteiligt sind, sondern größere Kreise in der Bundesrepublik, die es erregt und bitter debattieren.
Und es ist ja nicht nur auf deutscher Seite so, egal ob jetzt in den 60er Jahren oder unmittelbar nach Kriegsende dann, man kann den Eindruck bekommen, dass jede Kriegspartei meint, der Krieg werde ihr ungewollt aufgezwängt, als seien alle Parteien, die da eine Rolle gespielt haben, von äußeren Einflüssen getrieben worden. Zum Beispiel vertritt der englische Premierminister David Lloyd George in dieser Zeit die These einer allgemeinen Kriegsunschuld, wenn er in seinen Kriegserinnerungen schreibt, nicht eine der Nationen wollte den Krieg, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Und Sie würden sagen, diese Einschätzung ist nicht berechtigt?
Nicht in diesem Ausmaß, mit dieser Bemerkung würde ich ja sicher teilen. Obwohl man bestimmte Vorbilder hat, der Krimkrieg wäre einer, die Kriege, die in den USA geführt wäre ein anderer. Obwohl man also Vorbilder dafür hat, dass Kriege mittlerweile moderner geführt werden, wegen der Eisenbahn, wegen neuer Kommunikationsmöglichkeiten, wegen neuer Waffensysteme, hat man 1914 noch keine Vorstellung davon, wie sich 1916, 17, 18 dieser Krieg entwickeln wird. Und ich glaube schon, dass Lloyd George damit recht hat, wenn er davon ausgeht, dass die Staatsmänner der damaligen Zeit dieses Bewusstsein nicht haben konnten. Es hat eben auch keine konsequente Kriegsplanung gegeben. Man ist davon ausgegangen, dass man mit viel weniger Munition auskommt. Und das, was sozusagen die populäre Meinung stark geprägt hat, Weihnachten sind wir wieder zu Hause, war eben auch verankert in den Köpfen der Staatsleute.
Ja, also mehr oder weniger Militär und Industrie und die entsprechenden Potenziale waren den Politikern quasi weggelaufen bereits.
In gewisser Weise ja. Das Erstaunliche ist dann allerdings, wenn man weiterschaut, dass man natürlich 1915, spätestens 1916 durchaus erkennt, dass dieser Krieg sich festgelaufen hat und in einem Stellungskrieg vor allen Dingen nur noch auf das Ausbluten des Feindes gewartet wird. Also diese Politiker, beziehungsweise man kann sehen, wie schnell die Militärs lernen und mit neuer Strategie, mit neuer Taktik, mit diesen neuen Möglichkeiten umgehen. Die Politiker selber sind aber nicht in der Lage, ihre Kriegsziele in irgendeiner Art und Weise zurückzunehmen, sodass man vielleicht schon 1915, 1916 zu einem Friedensschluss gekommen wäre und dadurch viele, viele zigtausende Tote hätte vermeiden können.
Im Juni jährte sich zum 100. Mal das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand. Für wie bedeutsam halten Sie dieses Attentat, die Ermordung Franz Ferdinands, tatsächlich für den Kriegsausbruch? Wäre es früher oder später auch ohne diesen Vorfall zu einem Krieg gekommen?
Das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Ich will vor allen Dingen mal vor der Suggestion warnen. Also wir haben die Idee, dass was in dem Pariser Illustrierten Journal dann veröffentlicht wird, dieses Bild von der Autokutsche des österreichischen Thronfolgers. Davor steht Gavrilo Princip, der seine Pistole zieht und die beiden, den Thronfolger und die Frau, erschießt. Und damit setzt sich eine Kettenreaktion in Gang. Vor 50 Jahren, also zum 50. Jubiläum des Kriegsausbruchs, hat Barbara Tuchman ein Buch geschrieben, The Guns of August. Das ist sozusagen der Sleepwalker 50 Jahre zuvor. In diesem Buch kommt in den ersten zwei Dritteln des Buches, ein dickes Buch, kommt Sarajevo überhaupt nicht vor. Und ein einziges Mal wird es dann später erwähnt, wo Bismarck zitiert wird, mit den Worten sinngemäß: Naja, es wird einen nächsten Krieg geben und es wird irgendein seltsamer Zwischenfall auf dem Balkan sein, der diesen Krieg entsprechend auslöst. Mhm. Zeitgenössisch ist diese Ermordung von Franz Ferdinand nicht als Katastrophe interpretiert worden. Also weder in Berlin noch in London noch in Paris, in den Schlagzeilen der damaligen Zeitung, schlägt sich das in besonderer Weise nieder. Also wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht sozusagen eine Ursachenkette konstruieren, die unserem menschlichen Bedürfnis nach Erklärungen sozusagen zwar sehr zu Pass kommt, aber doch vielleicht das eine Ereignis sehr viel stärker bewertet, als es in Wirklichkeit in den Kontext einzuordnen wäre.
Zum Abschluss dieses Themas, wir haben gerade, als die Mikros aus waren, nochmal über das Thema Kriegsjubel gesprochen. Ich hatte ja in meiner Begrüßung gesagt, in Deutschland war die Hölle los, im positiven Sinne. Alle haben sich gefreut, alle haben gefeiert und haben den Paraden, die dann aufgezogen sind, begeistert zugejubelt. Sie haben jetzt gerade gesagt, so kann man das nicht sagen. Wie stand es wirklich um die Akzeptanz der europäischen Völker, speziell der Deutschen, des Kriegsausbruchs 1914?
Wenn man sich die neuere Forschung dazu anschaut, dann kann man das sehr stark differenzieren. Mhm. Es gibt Jubel über den Kriegsausbruch, das sind aber Großstadtphänomene, das sind intellektuellen Phänomene, das sind Schüler und Studenten, die diesen Krieg jubelnd begrüßen. Während dann, wenn sie, wie das mehrere Studien in jüngster Zeit getan haben, so ein bisschen mehr in die Fläche schauen, dann sehen sie sehr deutlich, wie insbesondere auf dem Land, in anderen Teilen der Bevölkerung, die Skepsis gegenüber diesem Krieg sehr groß ist. Also 1870, 71, die Einigungskriege sind noch in lebendiger Erinnerung. Man muss jetzt diejenigen, die eigentlich die Ernte einbringen müssten, wir befinden uns ja im Spätsommer, fast im Herbst sozusagen, muss man in den Krieg schicken und man ist alles andere als begeistert davon. Diese Idee, dass es den großen Jubel gegeben habe, ist etwas, was eine andere politische Kraft dann sehr bereitwillig aufnimmt und stark propagiert. Und das ist eben die frühe NSDAP und insbesondere deren Propagandaminister Joseph Goebbels, der die Ideen von 1914 und den Kriegstaumel zu Kriegsbeginn immer wieder beschwört, weil er sich eigentlich wünscht, dass man beim Überfall auf Polen im September 1939 eine ähnliche Euphorie hätte, wie sie behauptet wurde für den Ersten Weltkrieg. Aber das funktioniert nun überhaupt nicht, sondern 1939 ist von Kriegsbegeisterung noch weniger zu spüren, als wir das für 1914 annehmen können.
Wir sprechen bei Co-History heute Abend über die großen Kriegsausbrüche der neueren und neuesten Geschichte und sprechen darüber mit unserem Studiogast Professor Dr. Großbölting von der Uni Münster. Wir hören jetzt erstmal Franz Ferdinand mit Auf Achse und reden dann über eine Krise, die Gott sei Dank nicht zu einem Krieg geworden ist, aber uns bzw. die Menschheit an den Rande des Abgrunds getragen hat.
History, Geschichte bei Radio Q.
James Blunt war das mit No Bravery. Übrigens ein Song, den er im Kosovo-Krieg geschrieben hat. Heute Abend nicht Thema bei uns. Wir haben aber auch schon über drei ziemlich wichtige große Kriege in Europa gesprochen. Mit Beispielen uns auseinandergesetzt, in denen aus einem Konflikt eine militärische Auseinandersetzung entstanden ist. Q-History-Redakteurin Astrid Mohr hat sich mit einem Fall beschäftigt, in dem ein Krieg zwar ganz nah war, aber doch noch im letzten Moment verhindert wurde.
Es ist eine Fernsehansprache, die die Welt den Atem anhalten ließ. Am 22.10.1962 trat US-Präsident John F. Kennedy an die Öffentlichkeit, um sie über eine Entwicklung auf der Insel Kuba zu informieren, die den Kalten Krieg zu seinem Höhepunkt führen sollte.
Im Laufe der vergangenen Woche wurde es durch unwiderlegbare Beweise zur Gewissheit, dass Raketenabschussrampen auf dieser geknechteten Insel im Entstehen begriffen sind. Der Zweck dieser Stützpunkte kann nichts anderes sein, als der, die Möglichkeiten für einen nuklearen Schlag gegen die westliche Hemisphäre zu schaffen.
Die Reichweite der auf Kuba stationierten sowjetischen Raketenträger war so groß, dass der gesamte Südosten der USA, einschließlich Washingtons, zerstört werden könnte. Was war passiert, dass es zu einem solchen Bedrohungsszenario kommen konnte? Im Jahr 1959 übernahm Fidel Castro die kubanische Regierung, nachdem der Diktator Batista von den Revolutionären gestürzt worden war. Mit diesem Führungswechsel sahen die USA ihren Einfluss auf die Wirtschaft und Politik des Landes schwinden und fürchteten den Aufbau eines kommunistischen Staates quasi vor ihrer Haustür. US-Präsident Kennedy reagierte zunächst mit einer Wirtschaftsblockade. 1961 folgte dann ein Militärschlag, die sogenannte Invasion in der Schweinebucht, die jedoch kläglich scheiterte. Ein Jahr später entdeckten US-amerikanische Aufklärungsflugzeuge, wie auf Kuba Startrampen für sowjetische Mittelstreckenraketen gebaut werden. War dem Präsidenten der UdSSR Nikita Chruschtschow bewusst, wie nahe er mit dieser Aktion an einen Krieg heranrückte? Dazu meint Heike Bungert, Professorin für nordamerikanische Geschichte an der Uni Münster.
Ich glaube ursprünglich nicht, weil Chruschtschow von Kennedy nicht viel gehalten hat. Das war so dieser reiche Jüngling, der kein Rückgrat so richtig hatte. Und es ging meines Erachtens eher darum, dass man versuchen wollte, eben die USA einerseits von der Invasion in Kuba abzuhalten, andererseits die USA auch in einem zumindest nuklearen Gegenschlag direkt erreichen zu können.
Denn auch die UdSSR wurden durch Mittelstreckenraketen der USA direkt bedroht. Sowohl in Süditalien als auch in der Türkei waren Nuklearwaffen stationiert, die eine Reichweite bis nach Moskau hatten. Die Situation war also äußerst brisant. Wie konnte dieser Konflikt gelöst werden? Wie konnte ein Krieg zwischen den beiden Weltmächten verhindert werden? Zumindest John F. Kennedy agierte in diesem Zusammenhang nicht als geschickter Diplomat.
Viele Historiker werfen Kennedy immer noch vor, dass er eben sehr nah an den Krieg gegangen ist. Also in amerikanischen Publikationen heißt es immer Nuclear Brinkmanship. Also er ist wirklich bis an den Rande eines Krieges gegangen, hat dann aber eben durch diese Geheimdiplomatie zusammen mit Chruschtschow, der natürlich im Endeffekt wollten beide natürlich keinen Atomkrieg und hatten Angst davor und dann eben über indirekte Kanäle und Radiobotschaften und wie das alles so lief, die Deeskalation.
Zwei Wochen nach dem Ausbruch der Krise fand man schließlich eine Einigung, die vorsah, dass die USA von einer weiteren Invasion in Kuba absehen und die Nuklearraketen in der Türkei abbauen werden und die UdSSR im Gegenzug ihre Raketen aus Kuba entfernen wird. Diese Lösung wäre vermutlich ohne die konkrete Bedrohung durch einen Nuklearkrieg niemals erreicht worden. War es also die enorme Angst auf beiden Seiten vor einem möglichen Kriegsausbruch, der die Eskalation des Konfliktes am Ende verhindert hat?
Fragt Q-History-Redakteurin Astrid Mohr, die sich mit der Kuba-Krise, dem Höhepunkt des Kalten Krieges, beschäftigt hat. Die Menschheit so nah wie nie an einem Atomkrieg. Ich möchte mal Astrids Schlussfrage direkt an meinen Studiogast Professor Großbölting weitergeben. Welche Rolle spielte der Faktor Angst bei der Kuba-Krise? Wirkt die Möglichkeit eines Nuklearkrieges, der Städte, Länder, Kontinente vernichten oder verwüsten kann, hat er deeskalierend gewirkt?
Ja, wobei ich jetzt diesen Faktor Angst, natürlich ist Angst eine Emotion, ein Gefühl. Aber das, was sozusagen Staatsmänner hier tun in diesem Moment, ist ja, sie kalkulieren mit den Risiken und mit den Folgen eines solchen Krieges. Und wir sehen sowohl bei Kennedy wie auch bei Chruschtschow, dass beiden in diesem Moment, also man hat Hiroshima und Nagasaki sozusagen noch im Blick und sieht, was Atombomben anrichten können, sieht, dass man diese Krise natürlich erstmal zugespitzt hat, was also, wenn Sie das so gesagt haben, es gibt tatsächlich keinen Moment im Kalten Krieg, wo ein Atomkrieg so nahe war wie in dieser Kuba, wie auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise. Umgekehrt aber gelingt es den beiden dann, die Krise zu deeskalieren und wenn man jetzt nochmal auf die Rolle von Chruschtschow zu sprechen kommt, zunächst überlegt man von sowjetischer Seite aus, diese Raketen einfach in Kuba zu belassen, also sozusagen Fidel Castro, diese Waffen zu übergeben, damit er damit agieren kann. Man nimmt aber sehr schnell Abstand davon, als man merkt, Fidel Castro wäre nicht derjenige, dem man da ein nüchternes Kalkulieren mit zutrauen kann, sondern der würde diese Dinge auch einsetzen im Zweifelsfall. Und dann entscheidet sich Chruschtschow, die sowjetische Führung dazu, diese Atomraketen tatsächlich wieder zurückzuführen und eben nicht auf der Insel zu belassen. Also da sieht man sehr klar, dass der Kalte Krieg natürlich eine Blockadesituation gebracht hat, dass sich beide Seiten bewusst darüber sind, dass es auf der einen Seite einen Atomkrieg nicht geben darf, dass man auf der anderen Seite sehr viel bessere Kommunikationswege zwischen den beiden braucht. Also das rote Telefon ist ja sozusagen eine Erfindung, die eben auf diese Kuba-Krise reagiert, sodass es eine viel schnellere und direktere Abstimmung zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem sowjetischen Generalsekretär geben kann im Falle eines solchen Krieges.
Hat die Tatsache, dass die Menschen jetzt im Besitz von Atomwaffen sind, hat das eine neue Ära eingeleitet der Konfliktlösung und Krisenbewältigung? Hat sich da ein Wandel vollzogen, seitdem man wusste, okay, wenn es jetzt knallt, dann knallt es richtig?
Ja und nein. Es hat sicherlich für Westeuropa, für Osteuropa und für Nordamerika eine neue Phase der Krisenbewältigung gebracht. Wir haben ja in den benannten Gebieten in dieser Zeit keinen heißen Krieg, sondern eben tatsächlich einen kalten Krieg, der geführt wird. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir in anderen Teilen der Welt, in Afrika, in Asien beispielsweise, jede Menge heißer Stellvertreterkriege haben, die sozusagen mit anderen Mächten oder unter der Flagge anderer Mächte geführt werden, aber dann eben mit Unterstützung der Sowjetunion auf der einen Seite und mit Unterstützung der USA auf der anderen Seite. Also große Teile des Nahostkonflikts, große Teile der Auseinandersetzung im Nahen Osten, aber beispielsweise auch in Afrika, die wir heute noch beklagen, sind ja darauf zurückzuführen, dass die unterschiedlichen Großmächte, Sowjetunion, USA, die Kriegsparteien, die heute noch aktiv sind, eben mit Waffen füttern, stabilisieren, weil sie vermeintlich auf der Seite von Demokratie oder eben des Kommunismus standen.
Mhm. Im Fall der Kuba-Krise stehen jetzt vor allem Kennedy und Khrushchev als die zentralen Akteure im Fokus. Wir haben schon darüber gesprochen, wie dann gerade wenn so Kriegsursachen Konflikte dargestellt werden, dass man sich da vor allem auf vermeintlich zentrale Figuren gerne einschießt. Sind es tatsächlich diese zwei Männer gewesen, die den Ausgang der Kuba-Krise bestimmt haben, oder sind es vor allem hauptsächlich die Akteure im Hintergrund gewesen, die das Geschehen in diesem Maße beeinflusst haben?
Ich glaube, dass man auf die Akteure im Hintergrund sehr stark schauen muss, um die Situation zu erklären. Mhm. Wir wissen das sehr viel besser für die USA als für die UdSSR. Welche Entwicklung es da gegeben hat, kann man nicht so richtig nachvollziehen, weil die Archive da nicht offen sind. In den USA gibt es sozusagen in den 40er und 50er Jahren einen Aufstieg von Experten und Expertinnen, die neue Formen der Entscheidungskultur implementieren. Also wie politische Entscheidungen getroffen werden, das wird in dem Moment mit der Rational Choice Theorie, also mit bestimmten Ideen davon, wie man auch abwägen kann, was der Gegner tut. Also man entwickelt sozialwissenschaftliche Modelle und darauf basierend versucht man eben ein Maximum für die eigene Position entsprechend zu erreichen. Mhm. Also Rationalizing Democracy, das ist ein populäres Buch einer amerikanischen Politikwissenschaftlerin, die versucht, das zu beschreiben. Und das trägt nicht unwesentlich auch zur Zuspitzung dieses Konfliktes bei. Also sozusagen, dass wir sozialwissenschaftliche Expertinnen haben, die versuchen hier aus diesem Spiel, was dort aus der wissenschaftlichen Perspektive sich vollzieht, aus diesem Spiel das Maximum herauszuholen.
Ja, das ist die Rational Choice Theory. Das ist ja auch eine Theorie, die sehr viel auf Spieltheorie aufbaut.
Ja.
Und das ist ja, da wird ja Weltpolitik eigentlich so ein bisschen tatsächlich wie das Risikospiel, was ich gerade angesprochen habe. Also man ist es tatsächlich so eine Spielsituation, die jetzt vor allem bei den politischen Entscheidungsträgern beziehungsweise vor allem bei deren Beratern irgendwie immer mitreflektiert wird, wenn es um solche Konflikte geht?
Diese Simulationen, die da im Hintergrund stehen, sind natürlich äußerst begrenzt in ihrer Aussagekraft. Mhm. Weil ich im Prinzip sozialwissenschaftlich nur so argumentieren kann, wenn ich bestimmte Variablen dominant stelle und andere Variablen sozusagen völlig in den Hintergrund dränge. Mhm. Also ich muss, Sie kennen das aus der Wirtschaftstheorie beispielsweise, ich muss einen bestimmten Akteur voraussetzen. Ich muss davon ausgehen, dass auch mein Gegner vor allen Dingen darauf aus ist, seinen eigenen Profit zu maximieren. Mhm. Ich muss davon ausgehen, dass er sich maximal informiert und dass er eben auch rational handelt und meine Logik, die ich zugrunde lege, eben teilt in gewisser Weise. Und das sind, und ich glaube, da würden auch heutige Sicherheitsexperten das durchaus teilen, meine Skepsis dem gegenüber, das sind Modelle, die im Prinzip im Sandkasten funktionieren mögen, die aber die Wirklichkeit weder abbilden noch zu beraten vermögen.
Mhm. Welche Rolle spielt die Öffentlichkeit, die amerikanische wie auch die sowjetische, vielleicht auch die Weltöffentlichkeit bei der Lösung dieses Konflikts? Hatten die USA und die UdSSR einen Ruf zu verlieren in dieser Krise gewissermaßen?
Das ist schwer zu sagen. Die amerikanische Öffentlichkeit reagiert auf diese Zuspitzung gespalten. Es gibt auf der einen Seite eine patriotische Aufwallung, die sozusagen auch Heike Bungert hatte das in ihrem Beitrag ja auch erwähnt, also Kennedy, der eben als nicht durchsetzungsstark gilt in dem Moment, als er dort den Rückzieher macht, was die Atomraketen in der Türkei und in Süditalien angeht. Öffentliche Meinung in der Sowjetunion ist ein ganz besonderes Phänomen, also öffentliche freie Meinung gibt es ja so in dem Sinne nicht. Man müsste dann tatsächlich untersuchen, wie Entscheidungsstrukturen, Kommunikationsprozesse im Politbüro und im engeren Kreis der Führung der KPdSU gelaufen sind. Das weiß ich so nicht und ich glaube auch nicht, dass man das tatsächlich aufgrund von versperrten Archiven und einer einfach nicht vorhandenen Aktenlage tatsächlich rekonstruieren könnte.
Mhm. Herfried Münkler hat es ja schon in dem vorherigen Beitrag, noch vor diesem im Beitrag zum Ersten Weltkrieg, gesagt, dass es immer zweier Parteien bedarf, die einen Krieg wirklich wollen, damit es wirklich zum Krieg kommt. Liegt in dieser relativ simpel erscheinenden Bedingung die Antwort, warum die Kuba-Krise keinen Krieg hervorgerufen hat?
Ich glaube, dass letztlich beide Parteien, sowohl die UdSSR wie die USSR, versucht haben, tatsächlich ihre Position maximal zu stärken, ohne aber den letzten Schritt wagen zu wollen oder gehen zu wollen. Und das unterscheidet tatsächlich diese Kuba-Krise ganz elementar vom Ersten Weltkrieg, wo man von deutscher Seite, von der Seite der Reichsregierung, von Seiten des Kaisers aus, auch versucht hat, diesen Krieg zu lokalisieren in gewisser Weise. Mhm. Man wollte, dass Serbien schwächer wird, dass damit Österreich-Ungarn gestärkt wird. Und man hat dafür aber ein hohes Risiko in Kauf genommen. Man ist davon ausgegangen, dass alle anderen dann zurückziehen werden oder zurückzucken werden und nicht in einen Krieg eintreten werden. Man hat aber eben auch mitkalkuliert, dass es durchaus zu einer Konfrontation mit Russland kommen könnte und dann eben dieser Krieg weitere Dimensionen ausbekommen könnte. Und das ist eben im Fall der Kuba-Krise nicht mehr möglich, weil diese Lokalisierung durch einen atomaren Krieg in diesem Moment eigentlich als Option ausscheidet.
Ja, da haben wir dann großes Glück gehabt, muss man dazu sagen, dass es zu diesem Konflikt nicht gekommen ist. Wir sprechen heute Abend bei Quistory über Kriegsausbrüche. Die Kuba-Krise hat jetzt nicht zu einem Krieg geführt, aber trotzdem interessant zu sehen, wie sich da die Konflikte entwickeln und wie auch die Art und Weise, wie mit diesen Konflikten umgegangen wird, geändert hat in gewisser Hinsicht und welche Faktoren da eine Rolle gespielt haben. Wir hören jetzt einen Song, der aus dem Jahr der Kuba-Krise kommt. Bob Dylan, A Hard Rain's Gonna Fall.
Q-History, Geschichte bei Radio Q.
Ihr hört Q-History zum Thema Kriegsausbrüche. Wir sind jetzt bald am Ende und man kann zum Abschluss nochmal ein sehr altes Zitat eines sehr, sehr alten antiken Philosophen heranbringen, nämlich: Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Das meinte der alte Heraklit damals. Wir haben uns bei Q-History heute weniger damit beschäftigt, was der Krieg wirklich hervorgebracht hat, sondern wir haben eher geguckt, wie kann Krieg entstehen. 2 Jahrhunderte, 4 prominente Kriegsausbrüche, 4 Beiträge. Mein Dank dafür geht in die Redaktion an Laura Bartels, an Astrid Mohr, an Uta Schleiermacher und Moritz Linhoff. Dank geht auch jetzt schon an meinen Studiogast, Professor Dr. Thomas Großbölting. Jetzt habe ich aber doch noch eine Abschlussfrage, beziehungsweise ein Abschlussthema, auf das wir eingehen sollten. Und zwar haben wir jetzt im Nahen Osten ohnehin schon lange einen Konflikt am Schwelen, der immer wieder mal so kleine, kleine Höhepunkte hatte und jedes Mal droht es zu eskalieren. Und jetzt ist offenbar die große Eskalation da. Würden Sie das, wie viele andere Stimmen auch schon, als einen wirklichen Krieg bezeichnen oder muss man da vielleicht einen Schritt zurückgehen?
Das ist ein Krieg, der geführt wird. Mhm. Die Besonderheit könnte man vielleicht darin sehen, dass die Palästinenser als Staat von Israel, also von der anderen kriegsführenden Macht, eigentlich nicht anerkannt sind. Mhm. Und da würde man dann sozusagen ein Beispiel dafür sehen, wie diese kurze Phase der zwischenstaatlichen Kriege, wo also Staat X, Staat Y den Krieg erklärt und dann fällt man übereinander her, sozusagen doch deutlich zurückgeht und dass die neuen Kriege, die neuen Formen des Kriegs, die wir beobachten können, eigentlich wieder zurückfallen hinter diese kurze Phase zwischen 1815 und 1945, in denen Staaten eben zwischenstaatlich reguliert sind. Mhm. Und hier haben wir jetzt sozusagen eine Konfliktstruktur, die vor allen Dingen mit ethnischen, mit religiösen, auch mit wirtschaftlichen Strukturen zu tun hat. Und in vielen anderen Bereichen sehen wir, dass diese Regulierung von Krieg auf einmal andere Formen bekommt. Auch ein Akteur wie die USA beispielsweise, die ja auch weltpolitisch agieren, wenn dort der War Against Terror erklärt wird, ist das im Prinzip eine Art der Kriegsführung, die weder territorial begrenzt ist, noch irgendwie zeitlich limitiert wäre, Man geht auch nicht mehr nur auf andere staatliche militärische Kräfte, sondern erklärt im Prinzip einen unbegrenzten Krieg. Und das sind Formen, die durchaus wieder an das erinnern, was man vor dem 18., vor dem 19. Jahrhundert kennt, also unregulierte Kriege. Und in dem Sinne sehe ich eigentlich keinen Fortschritt in der Entwicklung von Kriegsausbrüchen, so nach dem Motto, wir werden immer besser in der zwischenstaatlichen Diplomatie, sondern es gibt auch durchaus Anzeichen dafür, dass wir bestimmte Mechanismen der Konfliktregulierung, der Kriegsvermeidung beispielsweise, auch wieder verlieren bzw. aufweichen.
Sagt mein Studiogast, Professor Dr. Thomas Großbölting, Professor am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Uni Münster. Danke, dass Sie da waren.
Gerne.
Die Freistunde. Hörspiele, Features, Essays und Gedanken bei Detektor FM. Detektor FM nimmt sich Zeit.